Immerhin, anders als Christian Lindner, ist Friedrich Merz kein Milei-Fan.
Frau Maischberger, ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat.
Und kann sich aber allerdings immer noch nicht entscheiden, ob er jetzt die Schuldenbremse reformieren will oder nicht, ob er mit den Grünen regieren will oder nicht. Was allerdings sicher ist, er wird beim Bürgergeld krass kürzen und der Heizungstausch wird unter Friedrich Merz in Zukunft deutlich teurer. Um all das ging es bei seinem Auftritt bei Maischberger. Wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video sprechen wir über Friedrich Merz' Auftritt bei Sandra Maischberger. Der war sehr sehenswert, denn es ging um die Themen Schuldenbremse, Heizungstausch, Javier Milei, Bürgergeld und eine mögliche Kooperation bzw. Koalition mit den Grünen. Was Merz dazu sagt, schauen wir uns gleich mal an.
Dann nehme ich das doch mal mit rüber. Das waren ein paar Stichworte, die ich vertiefen kann, eben mit dem Mann, der vielleicht jedenfalls den Umfragen nach eine sehr, sehr gute Chance hat, der nächste Bundeskanzler zu sein. Herzlich willkommen. Hier ist Friedrich Merz. Schönen guten Abend, Herr Merz. Herr Merz, wir hatten es gerade mit Elon Musk und wir haben erfahren, dass Dieter Bohlen sich bei Ihnen gemeldet hat und gesagt hat, ich bin dein Elon Musk. Sie haben sich sofort die Telefonnummer besorgt und haben mit ihm telefoniert. Ist er jetzt Ihr neuer Elon Musk? Worüber haben Sie gesprochen?
Also als ich die Schlagzeile gehört habe, ne, dachte ich wirklich, ist es ist irgendwie 1. April.
Ich vermute mal, dass Dieter Bohlen den Vergleich mit Elon Musk nicht gelten lassen würde für sich. Und wir haben auch nicht über die Besetzung des Bundeskabinetts gesprochen, sondern wir haben
Er hat gesagt, wenn der Trump den Musk holt, ja, ich wäre ja auch
aber
da für
das
Merz.
Sind aber doch zwei ganz unterschiedliche Berufstätigkeiten. Wir haben nicht über das Kabinett gesprochen, sondern wir haben ein bisschen über Musik gesprochen und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er so.
Boah, Bohlen, Musk und Milei, das Trio des Grauens. Aber Merz tut das jetzt so ab, ne, als wäre es gar nicht um Wirtschaft gegangen. Dieter Bohlen ging es sehr wohl um Wirtschaft. Wir schauen mal rein in seinen Bildartikel, überschrieben mit, für Merz würde ich gerne sein, was Musk für Trump ist. Erstmal, wie es sich bei der Bild gebührt, hat er über Robert Habeck abgeledert, nämlich hier, ich würde keine Leute holen, die Märchenbücher geschrieben haben. Ich finde Habeck total sympathisch, der hätte Familienminister werden können, aber doch nicht Wirtschaftsminister. Und dann, ja, ein weit verbreiteter Mythos und Missverständnis. Der nächste Wirtschaftsminister sollte Ahnung haben, das schon mal soweit richtig. Allerdings jetzt die Einschränkung nicht, wie man Geld als Unternehmer verdient und das stimmt nicht. Der beste Fußballspieler in einem Team ist nicht gleich der beste Trainer und deswegen ist auch nicht der beste Unternehmer der beste Finanzminister. Denn wie ein einzelnes Unternehmen funktioniert, ist was ganz anderes, als wie die Wirtschaft als Ganzes funktioniert. Alle Unternehmen zusammen. Ja? Das eine ist Betriebswirtschaft, das andere ist Volkswirtschaft. Aber Bohlen auch noch hier über sich selber. Ich komme aus der Wirtschaft, ich bin Diplomkaufmann. Eigentlich wollte ich in die Wirtschaft. Gott sei Dank hat das mit der Musik geklappt, sonst wäre ich Anlageberater geworden. Viele Probleme, die wir hier haben, sind hausgemacht. Oh Gott, Dieter Bohlen als Anlageberater. Ich kann es mir vor den Augen vorstellen, wie Dieter Bohlen, der immer auf Zwang auch so jung bleiben will und jung wirken will, dann als Anlageberater jetzt den ganzen Krypto-Scam und Krypto-Scheiß an seine Kunden vermittelt hätte. Oh, Gott sei Dank ist er kein Anlageberater geworden. Warum redet Friedrich Merz sich da so raus? Wahrscheinlich hat er mit Bohlen über Wirtschaft gesprochen. Da haben sich selbst Friedrich Merz die Mannequins aufgestellt und er hat sich geschüttelt, weil er dachte, oh Gott, wie redet Bohlen denn über Wirtschaft? Davon hat er keine Ahnung. Deswegen erzähle ich mal bloß niemandem, dass wir wirklich über Wirtschaft gesprochen haben und tu das mal ab, so als hätten wir nur über Musik gesprochen. Mhm. Ja, Herr Merz, uns machen Sie nichts vor.
So freundliche Worte zu mir gefunden hat.
Aber er wird jetzt kein Beauftragter für Kultur bei Ihnen.
Das steht jedenfalls im Augenblick nicht an.
Okay, mal schauen. Wir sind auf der ernsten Seite bei Javier Milei gewesen, dem argentinischen Präsidenten, der von Christian Lindner ins Spiel gebracht worden ist, weil er sagt, wir brauchen mehr Disruption. Würden Sie so weit mitgehen mit Christian Lindner? Wir brauchen so eine Disruption, die sozusagen mit der Kettensäge die Bürokratie zum Beispiel in Deutschland flext.
Frau Maischberger, ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat.
Weil?
Weil das, was da zurzeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das ja nun auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Und das als ein Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen und das passiert bei mir nicht so häufig.
Das stimmt allerdings. Und ich hatte das nicht auf meiner Bingo-Karte stehen, dass Friedrich Merz tatsächlich so eine stabile Position äußert und auch so krass was gegen Javier Milei hat. Ne? Aus guten Gründen. Also die Industrieproduktion in Argentinien ist um 20% eingebrochen im letzten Jahr. Javier Milei hat zehntausende Staatsdiener entlassen, hat den Staat zusammengestrichen bis zum geht nicht mehr, Renten gekürzt. Die Armut ist in Argentinien explodiert. Von knapp über 40 auf deutlich über 50%. Jeder zweite Argentinier ist jetzt arm. Ja, sogar jeder fünfte Argentinier lebt in existenzieller Armut, also kann sich das Allernötigste nicht leisten. Und im internationalen Vergleich ist Argentinien der absolute Loser, wenn es ums Wachstum geht. Minus 3, noch was Prozent in diesem Jahr 24. Ja, wenn das ein Vorbild sein soll, weiß ich auch nicht. Bittere Informationen am Rande. Auch Deutschland ist in diesen internationalen Vergleichen, wenn es ums Wachstum geht, natürlich Loser. Absteiger. Ne? Trotzdem ist man stolz hier drauf, dass irgendwie die Schuldenbremse steht. Gerade Christian Lindner feiert das ja. Und das erinnert mich irgendwie so, ich interessiere mich ja leidenschaftlich gern für Fußball. Und diese Haltung, wir sind irgendwie Absteiger beim Wachstum, aber stolz darauf, dass wir die Schuldenbremse eingehalten haben, hat mich irgendwie so daran erinnert, dass beim Fußball, ja, jetzt wenn so ein Bundesliga-Club absteigt, ja, die zwar abgestiegen sind, aber dann öffentlich ganz halt sagen, aber wir sind ganz stolz darauf, ja, dass wir irgendwie wenig Geld ausgegeben haben für Transfers und eine positive Transferbilanz hatten. Ja. Oder wir sind stolz darauf, dass wir wenig Gegentore bekommen haben, ja, weniger als andere Teams. Aber ihr seid halt trotzdem abgestiegen. Ja. Könnt ihr euch ja darüber freuen, ihr seid trotzdem abgestiegen. Und das endet halt nichts daran. Ja. Der Indikator, auf den es ankommt, den habt ihr halt vergeigt.
So viel Disruption wollen Sie nicht, aber Sie haben ein paar Dinge schon, also das Programm für den Wahlkampf kommt, glaube ich, in 2 Wochen. Sie haben ein paar Dinge aber schon versprochen, die jedenfalls radikal klingen. Wir wollen uns ein paar Stichworte rausnehmen. Schuldenbremse, Bürgergeld und nachher dann auch die Außenpolitik. Ich würde gerne mit der Schuldenbremse anfangen, weil der Generalsekretär Linnemann sagt, die Schuldenbremse ist fest verankert in der DNA von CDU, CSU. Heißt das, Sie tasten sie als Kanzler auf keinen Fall an?
Wir haben das immer gesagt, dass die Schuldenbremse richtig ist, dass sie notwendig ist und dass sie vor allen Dingen nicht geschliffen werden darf, um jetzt weitere konsumtive Ausgaben zu finanzieren. Und stellen Sie sich einmal vor, wir hätten dieser Koalition noch zugestanden, ohne Schuldenbremse weiterzuarbeiten. Das hätte die FDP wahrscheinlich auch gar nicht durchgehalten.
Ja.
Wir können mit Schuldenbremse, ich will Ihnen einfach nur mal die Zahlen für die Jahre 2024 und 2025 sagen, wir können mit Schuldenbremse in jedem dieser beiden Jahre nochmal zusätzlich 50 Milliarden Schulden machen. In 2 Jahren 100 Milliarden. Das ist so viel wie der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen.
Das stimmt, das hat bei der Ampel gerade nicht gereicht mit den Planungen, die Sie hatten. Sie selber haben auch, glaube ich, mal eine.
Also erstens der Vergleich mit dem Landeshaushalt NRW, ja, also das 2 Jahre Neuverschuldung so viel sind wie der Landeshaushalt NRW, ist ja völlig willkürlich, ja. Also Äpfel und Birnen miteinander verglichen, das hat null Aussagekraft. Soll das jetzt viel oder wenig sein, kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Auch die nominalen Zahlen, dass das jetzt 50 Milliarden sind, auch das sagt uns nichts, ja, das sagt uns gar nichts. Wir müssen ja gucken, wie ist die Wirtschaft gelaufen? So, und die stagniert, die Arbeitslosigkeit steigt. Wir haben in der Industrie zu wenig Aufträge, wir haben zu wenig Produktion, wir haben zu wenig auch Konsum, die Leute kaufen zu wenig. Konsumhändler, Einrichtungsfachhändler gehen gerade pleite. Alles Zeichen dafür, dass ganz offensichtlich die Wirtschaft nicht gut genug läuft. Und einfache Erkenntnis, wenn das so ist, dann muss der Staat eben mehr ausgeben. Dazu können wir noch gucken, wie sieht unsere Infrastruktur aus. So, dann merken wir, oh, wir haben einen hunderte Milliarden Euro schweren Investitionsrückstand. Ganz offensichtlich sind also die 50 Milliarden Schulden nicht genug.
Eine Zahl in den Raum geworfen, für die Bundeswehr alleine bis 2027 müssten 80 sein. Die Frage ist, ob man am Ende dann tatsächlich auskommt ohne diese Schuldenbremse. Sie sagen für konsumtive Ausgaben, aber ohne diese Schuldenbremse dann doch für andere Ausgaben zu reformieren oder auszusetzen oder zu verändern? Das ist die Frage.
Frau Maischberger, ich will mal sagen, warum ich bei der Schuldenbremse so klar bin. Die spart oder die schützt, sagen wir es besser so, die schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Und jetzt sitzen hier einige aus der jüngeren Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben, weil wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen. Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr. 1 Billion. Und damit sollen wir nicht auskommen. Also
Punkt gemacht. So. Sie haben im November...
Kein Punkt gemacht, ehrlicherweise, dass man ihm das so zugesteht. Das ist ein schwarzer rhetorischer Trick, nämlich einfach eine hohe nominale Zahl sagen und darauf hoffen, dass das wirkt. So, erstens. Zweitens hat Merz natürlich nicht recht, ja. Also zu sagen, man würde damit die zukünftigen Steuerzahler schützen, stimmt nicht. Ja? Und man gibt auch nicht deren Geld aus. Deren Geld ist noch gar nicht da. Ja? Deren Geld erwirtschaften die dann, wenn die da sind und arbeiten. Und wenn die eine produktive Wirtschaft haben, wenn die eine moderne Infrastruktur haben, können die sich einen viel größeren Lebensstandard leisten, als wenn wir die Infrastruktur jetzt verrotten lassen. Insofern, das ist auch real nicht gut für die nächste Generation. Ökonomisch eben auch nicht. Er tut so, als wäre er der Hüter des Steuerzahlergeldes und der größte Verteidiger für die Steuerzahler. Ist aber nicht so, denn wenn der Staat neue Schulden macht, jetzt 50 Milliarden im letzten Jahr oder in diesem Jahr 24, dann heißt das, der Staat hat 50 Milliarden mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Das sind 50 Milliarden, die sind auf die Konten in der Privatwirtschaft geflossen, die machen sie reicher. Das Geld kann dann auch vererbt werden, ja. Das ist auch ein Vorteil. Also es ist auf allen Ebenen falsch. Und das Krasseste finde ich eigentlich, jetzt unabhängig, ob er jetzt diese Buchhaltungslogik nachvollzieht, irgendwie Schulden des Staates gleich Vermögen der Privatwirtschaft, ja, Ausgaben des Staates gleich Einnahmen der Privatwirtschaft, das will ich noch gar nicht von ihm verlangen. Aber, ja, ich finde, wenn die CDU auch die Partei der Wirtschaftskompetenz sein soll, dann kann sie noch nicht in dem Moment, wo seit fünf Jahren die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt und so ein krasser Investitionsstau ist, als Partei, die das Gute konservieren will und für Wirtschaftskompetenz stehen will, doch nicht sagen, ja, nee, also mit Schuldenbremse kriegen wir schon genug hin. Ne? Das passt irgendwie nicht zusammen.
Bei der Süddeutschen Zeitung gesagt, selbstverständlich könne man über eine Reform der Schuldenbremse reden, also dann doch anfassen.
Der Sachverständigenrat hat Vorschläge gemacht, die Bundesbank hat Vorschläge gemacht.
Ganz recht.
Wir haben bei den Ländern ein Problem. Die Länder haben diese Flexibilität, wie der Bund sie hat nicht. Die Länder haben sehr hohe Ausgaben.
Ja.
Ich bleibe dabei, wir können über alle Artikel des Grundgesetzes ab dem Artikel 20 aufwärts reden, bis 146. Nur die Frage ist doch, was sind jetzt heute unsere Prioritäten?
Entschuldigung, habe ich Sie jetzt so...
Geiler Gesichtsausdruck, als ich gestoppt habe. Erstens, ja, merkt euch mal, dass er gesagt hat, über Artikel 1 bis 20 können wir nicht reden, über alle anderen schon. Zweitens, hat er gesagt, die Länder hätten ein Problem, weil die nicht so viel Flexibilität haben wie der Bund. Damit spielt er an auf die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse. Ist so ein Teil des Gesetzes, das erlaubt mehr Schulden, wenn die Wirtschaft gerade schlecht läuft und weniger Schulden, wenn sie gut läuft. Und siehe da, ja, es gibt sie im Bund, aber es gibt sie auch in 15 der 16 Bundesländer. Da ist Merz einfach falsch informiert. Noch immer falsch informiert. Scheinbar guckt er kein Geld für die Welt, denn wir haben hier, was das angeht, Jens Spahn, Carsten Linnemann und Friedrich Merz schon korrigiert. Scheinbar muss das noch ein bisschen weitergetragen werden, denn ja, er will da was bei den Ländern reformieren, was die schon längst haben, nämlich eine Konjunkturkomponente. Was stattdessen die Länder wollen, ist, dass die strukturelle Neuverschuldung, unabhängig davon, ob Wirtschaft gut oder schlecht läuft, dass das erhöht wird. Das ist im Moment 0,0% der Wirtschaftsleistung dürfen die Neuverschuldung machen. Quasi schwarze Null, nur eben mehr Ausnahmen als schwarze Null, finanzielle Transaktionen, Konjunkturkomponente. Und das erhöhen auf 0,15%, damit in Summe mit den 0,35% beim Bund maximal 0,5% Neuverschuldung gemacht wird. Und das ist so viel, wie die strengste Auslegung der EU-Verträge eben erlaubt.
Verstanden, dass man sehr wohl auch über die Reform der Schuldenbremse mit Ihnen als Kanzler reden wird. Da sind ja die Mehrheitsverhältnisse anders vielleicht im Bundestag. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit.
Da schauen wir dann mal, wenn wir über dieses Thema überhaupt eines Tages reden. Und ich habe mir angewöhnt, in der Politik niemals nie zu sagen.
Das ist der Satz.
Wir wissen nicht, was morgen und was übermorgen an Herausforderungen auf uns zukommt. Aber von heute an betrachtet bin ich fest davon überzeugt, dass ohne eine Änderung der Schuldenbremse die Probleme, die wir jetzt haben, lösbar sind.
Von heute aus betrachtet.
So, mehr kann ich nicht tun.
Heißt aber im Februar mit Donald Trump im Haus, mit einer Wirtschaftskrise vielleicht,
was passiert,
anders sein.
Ja, was passiert noch mit Russland? Mhm. Russland wird sich in diesen deutschen Wahlkampf mittelbar einmischen.
Ja.
Wir werden eine Eskalation des Konfliktes in der Ukraine sehen.
Ja.
Ich glaube, wir sind auf viele Herausforderungen als Europäer nicht vorbereitet gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde nicht müde, seit Wochen zu verlangen, dass wir endlich mal in der Außen- und Sicherheitspolitik eine europäische Kontaktgruppe bilden aus Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, die sich darauf vorbereiten, was am 20. Januar 2025 in Washington passiert. Wir starren wie die Kaninchen auf die Schlange dieser Präsidentschaft und haben keine Antworten. So, das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, darüber heute mal nachzudenken, welche Antworten geben wir in der Handelspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Russland- und Ukraine-Politik. Das ist alles etwas, auf das Deutschland nicht vorbereitet ist. Übrigens, wenn ich das nochmal sagen darf, Frau Marschberger, diese Debatte um die FDP ist schön und gut, aber das ist doch vergleichsweise so ein Problem gegenüber dem, was wir jetzt tatsächlich richtig, in Deutschland und Europa lösen müssen.
Aber es wird natürlich dann wieder zur Frage, wenn man sich fragt, wem vertraut man gerade in diesen schwierigen Zeiten das Land an? Und deswegen reden wir jetzt eben in diesem Moment über die FDP und über die Schuldenbremse.
Über all die Sachen, über die Friedrich Merz gerade geredet hat, Handelspolitik, Wirtschaftspolitik etc. Ja, und wie kommen wir aus der Krise? Für die alle braucht das Geld. Deswegen natürlich muss er über die Schuldenbremse reden. Und eines der Lieblingsthemen der CDU ist ja Verteidigungsausgaben, ja, und obwohl Merkel es damals 16 Jahre nicht hinbekommen hat, das 2% NATO-Ziel einzuhalten, wenn das Sondervermögen Bundeswehr leer ist, heißt das, man muss 80 oder 90 Milliarden im Jahr aus dem regulären Haushalt für Verteidigung ausgeben, um dieses 2% Ziel zu erfüllen. Das wird dann ab 2028 allerspätestens nötig sein. Das fällt noch in die Legislatur von Merz. Dafür hält er sich jetzt wahrscheinlich das Türchen offen. Denn schon heute gibt es nur 50 Milliarden im Haushalt für die Bundeswehr. Heißt, man muss dann 30, 40, vielleicht sogar noch mehr aufstocken, je nachdem, was Donald Trump fordert, je nachdem, wie der Zustand der NATO ist, je nachdem, was Russland macht. Ja, doch schon Stimmen, die fordern 3%. Die Wirtschaftsweise Ulrike Malm hat letztens 4% gesagt. 4% wären dann übrigens 160 oder 180 Milliarden, je nachdem, wo das BIP dann steht. Für den Haushalt. Und das wären dann 110 oder 130 Milliarden Euro mehr als heute im regulären Haushalt. Das kann man nicht mal eben irgendwo wegkürzen. Selbst wenn man hingehen würde und Bürgergeld komplett streicht und die Förderung von Wärmepumpen komplett streicht und auch noch alle Ausgaben für Geflüchtete streicht, hätte man das noch nicht zusammen. Ja, das ist die Dimension. Und all das, was ich gerade gesagt habe, wäre natürlich verfassungsmäßig, also Bürgergeld und Ausgaben für Geflüchtete, die absolute Katastrophe und auch gegen unsere Verfassung.
Sie auch, weil das ist ja ein Versprechen. Das heißt also, um da nur einfach einen Strich drunter zu ziehen, Stand heute würden Sie auch eine Reform nicht anfassen, aber Sie schließen nicht aus, dass es dann im nächsten Jahr, wenn Sie Kanzler sind.
Wir halten diese Schuldenbremse für richtig und wir werden viele andere Themen zu behandeln haben, bevor wir noch einmal über das Thema weiter, übrigens nicht nur in
aber
Deutschland,
kann,
wir haben europäische Vereinbarungen. Gerade ist heute am Tag die französische Regierung auseinandergebrochen.
Absolut.
Frankreich hat eine enorm hohe Staatsverschuldung. Wir haben eine gemeinsame europäische Währung, die wir stabil halten müssen. Da kommen jetzt so viele Themen zusammen. Mhm. Da ist auch das Thema Schuldenbremse ganz offen gestanden. Es ist mir zu klein. Wir müssen das etwas im größeren Kontext sehen, was wir zurzeit erleben.
Ich nehme trotzdem einfach zur Kenntnis, die Tür ist nicht ganz zu, sie bleibt offen.
Sie ist zu im Sinne von, wir müssen Disziplin halten mit unseren Staatsfinanzen.
Okay.
Und nochmal, ich schaue auch auf die junge Generation.
Ja.
Und ich möchte von denen nicht eines Tages hören, was habt ihr da im Jahr 2024, 2025 gemacht? Ihr habt unsere Zukunft verfrühstückt. Ja. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
Gut, es kann ja das Argument auch andersrum sein. Ihr habt die Infrastruktur nicht gebaut, die Bildung nicht finanziert, blablabla. Also das könnte.
So, nämlich, da hat Maischberger völlig recht. Und ganz interessant, weil Friedrich Merz Frankreich angesprochen hat. Darüber habe ich im gleichnamigen Online-Blog/Newsletter Geld für die Welt geschrieben. Hier, warum Frankreich nicht Griechenland wird und woher der hohe Schuldenstand kommt und warum Frankreich 6% Staatsdefizit macht. Das wäre auf deutsche Verhältnisse bezogen 240 Milliarden Euro Neuverschuldung. Zum Vergleich, wir haben ja 50 Milliarden, also ein Fünftel davon. Woher das alles kommt, wieso, weshalb, warum, ja, checkt das gerne aus. Link packe ich in die Videobeschreibung. Und es ging jetzt zuletzt auch, hier ist Friedrich Merz sogar abgebildet, weil er jetzt wieder das Argument gemacht hat, Schuldenbremse lösen für Investitionen, vielleicht, aber bloß nicht für Konsum. Konsum auf gar keinen Fall. Das habe ich hier mal betrachtet. Neue Schulden nur für Investitionen teilen eigentlich alle diese Position, ja, von Merz bis Bartsch und Gysi in der Linken. Das ist krass. Ich halte sie aber ökonomisch für falsch und auch, wie soll ich sagen, haushaltsrechtlich für falsch. Das habe ich im Artikel geschrieben. Checkt das gerne aus. Übrigens könnt ihr mich über den Geld für die Welt Newsletter finanziell unterstützen. Als unabhängiger YouTuber und Autor bin ich auf zahlende Leser angewiesen. Vielen Dank an alle, die das schon machen.
Könnte auch passieren und deswegen, aber ich mache einen Strich darunter und habe festgestellt, dass Sie da versuchen, jedenfalls klar zu bleiben. Bürgergeld, das ist etwas, da haben Sie gesagt, wir werden dieses Bürgergeld abschaffen.
Ja,
das klingt groß.
Das fängt schon mit dem Begriff an.
Genau, die neue Grundsicherung soll es heißen. Heißt das, dass mit einem Kanzler Merz jemand, der arbeiten kann und es nicht tut, er nur noch ein Minimum zum Leben bekommt? Und das ist dann 563 €.
Naja, das kommt ja darauf an, auch wo er wohnt und wie er wohnt. Da bleibt ja dann auch ein Rechtsanspruch auf Wohngeld vorhanden. Ja, wir wollen diese 1,7 Millionen, die Sie eben ja auch selber genannt haben, die arbeitsfähig sind.
Schon an diesem Satz, sorry, dass ich da reingrätschen muss, sieht man übrigens, dass Merz sich mit dem Bürgergeld recht wenig auskennt. Denn im Bürgergeld gibt es Pauschalen für die Wohnkosten und für die Heizkosten. Übrigens nicht für Strom, den muss man selber zahlen. Und auch die Wohnkosten, ja, die werden zwar übernommen bis zu einer gewissen Grenze. Wenn man da drüber liegt, muss man auch das aus dem Regelsatz selber bewuppen. Das sind 160.000 Haushalte allein in Berlin, die, weil da die Mieten so krass explodiert sind, mehr Miete zahlen, als das Bürgergeld eigentlich abdeckt, die aber nicht ausziehen können, weil sie finden eben nichts Neues und erst recht nichts Günstigeres und dann damit de facto ihren Regelsatz gekürzt bekommen. Merz hat gerade davon gesprochen, dass ja es ja auch noch darauf ankommt, was beim Wohngeld noch gezahlt wird. Wohngeld ist aber eine andere Leistung, die gar nicht klassisch für den Arbeitslosen im Bürgergeld ist, über den Merz redet, sondern für die Leute, die arbeiten, aber zu wenig verdienen und dann, um die Miete zahlen zu können, eben mit Wohngeld beispielsweise oder Kinderzuschlag aufstocken.
Und denen ich keinen Vorwurf mache, den Vorwurf mache ich uns. Wir haben ein System geschaffen, das es für diese Menschen attraktiver macht, nicht zu arbeiten und Transferleistungen zu bekommen, als in den Arbeitsmarkt zu gehen.
Die wollen
und,
Sie.
Das haben
der erste Satz von ihm war fast richtig, nämlich, dass es einen Systemfehler gibt. Und der lautet, es gibt einfach zu wenig Jobs. Ja? 1,1 Millionen offene Stellen, die sofort zu besetzen sind. 1,7 Millionen Arbeitslose im Bürgergeld. Insgesamt haben viel mehr Arbeitslose. 3,6 Millionen laut Arbeitsagentur. Dann noch unfreiwillige Teilzeit etc. dazu. Also mehr Arbeitslose als offene Stellen. Und deswegen ist dieser Satz, ja, wir machen es zu attraktiv, im Bürgergeld zu sein, statt zu arbeiten. Ergo, die Leute könnten alle in den Arbeitsmarkt und einen Job finden, wenn sie wollten. Falsch.
Haben Sie ja eben auch in Ihrer kleinen Diskussionsrunde schon einmal angesprochen. Das hatten wir vor 20 Jahren schon mal anders. Da hat es eine Reform gegeben, die nannte sich damals Hartz IV. Auch kein besonders glücklicher Begriff, aber so war es nun mal. Und die hat dafür gesorgt, dass wir einen Höchststand an Beschäftigung gehabt haben und ein hohes Wirtschaftswachstum. Und da müssen wir wieder hinkommen.
So, 1,7 Millionen davon sind viele ohne Qualifikation, mit mentalen Schwierigkeiten, so hört man es von der Bundesagentur für Arbeit. Die Totalverweigerer sind eben die genannten, also die statistischer.
Übrigens sind aber auch 26% der offenen Stellen, Stellen, die keine Qualifikation erfordern. Ne? Also auch die könnten von Leuten, also Helfertätigkeiten zum Beispiel, die könnten auch von Leuten, die Maischberger da gerade genannt hat, besetzt werden.
Fast 17.000. Heißt es, dass Sie bei denen, wo Sie den Willen nicht erkennen, die auf Null setzen?
Wir haben in Deutschland keine Arbeitspflicht. Niemand wird zur Arbeit gezwungen. Aber jemand, der die steuerfinanzierten Leistungen in Anspruch nimmt.
Ja, die Frage ist, wie man sie dazu bekommt.
So dem kann man doch sagen, wenn du dich verweigerst, eine Beschäftigung anzunehmen, mit der du wenigstens Teile deines eigenen Lebensunterhaltes verdienst, dann gehen wir davon aus, dass du die steuerfinanzierten Sozialleistungen nicht brauchst.
Und dann wollen sie ihn auf Null setzen, wohl wissend, dass das Bundesverfassungsgericht dieses.
Wir wollen ihn nicht auf Null setzen, aber er wird dann mit einem absoluten Minimum auskommen müssen. Und das ist zulässig. Das Verfassungsgericht hat da einen Spielraum eröffnet, der größer ist als der im Augenblick wahrgenommen wird.
Nennen Sie uns mal eine Zahl. 1,7 Millionen sind da jetzt gerade. Wie viel davon glauben Sie, dass Sie dann in Arbeit kriegen?
Eine Zahl wäre auch spannend, wie viel dann der Regelsatz für diese, in Anführungszeichen, Totalverweigerer, mit die spricht er ja, wie viel das dann sein soll. Ich will noch mal erinnern an Artikel 1 bis 20, der für ihn im Grundgesetz, die für ihn scheinbar ja nicht verhandelbar seien, Aber was ist denn eigentlich mit der Menschenwürde, die unantastbar ist? Ja, und die Menschenwürde, die man sich nicht erst erarbeiten muss, sondern die jeder bekommt, und zwar mit einem Existenzminimum. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz häufig schon geurteilt und auch übrigens ganz klar geurteilt, dass man das nicht dauerhaft sanktionieren darf, das Existenzminimum, für eine kurze Zeit, ja, bis zu 30%, aber eben nicht dauerhaft.
Ich gebe Ihnen mal eine Zahl, die auch die Wirkung zeigt. Wenn Sie von den 1,7 Millionen 100.000 in Beschäftigung bringen, das ist ein kleiner Teil. Das ist ein relativ kleiner Teil. Ich glaube, da geht sehr viel mehr.
Dann
hätten wir zwischen 2 und 3 Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen und geringere Ausgaben. Also Sie könnten jenseits der eingesparten Transferleistungen eine ganze Reihe von Wirkungen erzielen, auch auf die öffentlichen Haushalte. Und das müssen wir hinbekommen.
Wir schauen uns das an.
Mehr als 6 Milliarden Euro könnte man übrigens sparen, wenn Leute nicht mehr aufstocken müssten, ja, weil sie in den Jobs so schlecht bezahlt werden oder nur Minijobs bekommen oder so und dann immer noch aufstockendes Bürgergeld beantragen müssen. Ja, das sind mehr als 6 Milliarden Euro pro Jahr. Die könnte man natürlich sparen, wenn man beispielsweise den Mindestlohn zum Beispiel erhöht oder mehr Vollzeitbeschäftigung ermöglicht, Leute aus dieser Teilzeitfalle holt, ja, oder aus Minijobs holt. All das.
EEG, das sogenannte Heizungsgesetz, ja. Da hat Herr Spahn aber auch ihr Wirtschaftswendepapier geschrieben, wir schaffen das Habecksche Heizungsgesetz ab. Das heißt, mit einem Kanzler Merz darf ab Februar 2025 dann jeder in seinen Keller bauen, was er will. Er kann Öl, Gas, Atomkraftwerke reinstellen, alles geht.
Ja, ich stelle mir in meinen Keller ein kleines Atomkraftwerk.
Ja.
Also, Frau Maischberger, auch da gibt es ja eine... Da gibt es ja ein Gesetz, das es vorher gab. Sie haben den Namen richtig genannt.
Der SPD.
Oh, genau, das war das Gebäudeenergiegesetz, gab es, keine Erfindung dieser Koalition.
Ja.
Und das war ein sehr kluges Gesetz. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass über die Jahre sukzessive die alten Ölheizungen ausgebaut werden sollten und mussten und neue.
Es war zum Teil strenger als das, was
Herr Habeck macht. War zum Teil strenger, aber es war eben technologieoffen und es war nicht einseitig auf die Wärmepumpe ausgerichtet. Sehen Sie, was hat Habeck hingekriegt? Der hat für das Jahr.
Auch das aktuelle Heizgesetz ist nicht komplett auf die Wärmepumpe ausgerichtet. Weiß gar nicht, was die CDU so mit der Wärmepumpe hat. Also hier mal eine spannende Zahl dazu, die zeigt, was die CDU da gegen die Wärmepumpe hat, ist völlig am Markt vorbei. Knapp 2/3 der 2022 errichteten Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen. 76% der 23 genehmigten Wohngebäude werden primär mit Wärmepumpe beheizt. Also, was die CDU da hat, man fragt es sich, ja. Wärmepumpen kommen übrigens vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz. Die CDU will doch die Partei der Einfamilienhäuschen sein, ja. Das ist doch irgendwie der Allmann-Dream. Sich da so gegen zu wehren, man versteht es nicht.
21 hinbekommen, dass wir den Höchststand an Öl- und Gaskraftwerken in die Keller eingebaut haben, die wir jemals hatten. Also er hat das glatte Gegenteil von dem erreicht, was er mit der Wärmepumpe eigentlich erreichen wollte. Ja.
Das hat nicht Robert Habeck erreicht, das habt ihr, die Bild, die FDP mit eurer fiesen Kampagne erreicht, die den Leuten Angst gemacht hat. Und natürlich war das der Effekt, jetzt noch mal schnell eine Gasheizung holen oder eine Ölheizung holen, bevor das in Zukunft verboten wird. Auch das Vorzugs- oder Vorzieheffekt, ja, die sehen man überall. Bei den E-Autos war es auch so, kurz bevor die Prämie vorbei war, haben nochmal alle E-Autos gekauft. Ja, immer wenn man solche Änderungen hat, gibt es diese Effekte.
Wir wollen es den Menschen überlassen, zu sagen, welche Heizung sie einbauen, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Grenzwerte bei CO2 allesamt erfüllen.
Und das heißt,
Das heißt am Ende, dass wir die alte Regelung wieder in Kraft setzen, dass sukzessive über die Jahre der Ersatz eben wirklich CO2-neutral ist.
Das heißt,
das wird besser gelingen als das, was
Also wenn Sie das alte Gesetz wieder in Kraft setzen, dann...
Verhaltener Applaus. Übrigens ist der Gebäudesektor neben dem Verkehrssektor immer der problematischste, wenn es darum geht, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht.
Da stand ja drin sozusagen Heizungen, die nach 91 eingebaut worden sind und die diese Bedingungen nicht erfüllen, die müssen nach 30 Jahren müssen sie rausgerissen werden. Das heißt also sukzessive ab 2021, 2022 und so weiter. Die Leute, die diese Heizung haben, dürfen müssen sie dann
ja, ausreisen. Ja, wir müssen natürlich jetzt im Lichte des Gesetzes, die Zeitabläufe sind ja da, den ja. Bestandsschutz uns angucken. Wir werden natürlich die Menschen in Deutschland nicht zwingen, übermorgen die Heizung zu ersetzen. Ja,
wenn so, wenn sie das alte Gesetz wieder in Kraft setzen,
Da schreibt man dann neue Übergangsfristen rein in dieses Gesetz. Das ist doch der ganz normaler Vorgang. Das ist jetzt falsch gemacht worden, das müssen wir korrigieren. Dazwischen liegen 3 Jahre. Also muss man den Menschen auch die Chance geben, den Übergang vernünftig zu gestalten.
Aber wir halten fest.
Apropos Übergang gestalten, ne? Merz und Spahn haben angekündigt, das Förderprogramm, bis zu 18 Milliarden sind an Förderung vorgesehen, für eben diesen Heizungstausch, das zurückzufahren, zu streichen, auf null zu streichen. Da gab es gleich Kritik aus der Wirtschaft. Und zwar hier Martin Sabel, Geschäftsführer vom Bundesverband der Wärmepumpenhersteller. Der hat davor gewarnt, die Förderung für klimafreundliche Heizung einzustampfen, denn das lässt die Leute in eine Kostenfalle laufen. Er hat recht, und zwar gleich zweifach. Erstens wird die Anschaffung der klimafreundlichen Alternative, zum Beispiel der Wärmepumpe, teurer. Und zweitens, wenn man dann sagt, weil die Wärmepumpe teurer geworden ist, behalte ich noch meine Gasheizung länger, wird das auch teurer, denn die Betriebskosten davon steigen natürlich, wenn die CO2-Preise dafür steigen. Ja? Noch haben wir den deutschen Emissionshandel dafür, der ist gedeckelt. Bald kommt der europäische, dann geht der deutsche in den europäischen über, dann kann sich der Preis vervielfachen. Dann wird es richtig teuer und auch alle anderen Umlagen zum Beispiel werden teurer. Die Erdgasspeicherumlage oder die Netzumlage, ja, also alle Umlagen, die für die Infrastruktur, für Speicher und für Netze zuständig sind. Warum werden die teurer? Naja, wenn es immer weniger Abnehmer gibt, dann muss halt der Erdgasspeicher, der muss ja betrieben werden, die Kosten dafür werden auf weniger Endabnehmer umgelegt, also ja, einfache Logik, wird es teurer.
Sie werden auch die Heizungseinbau regulieren. Denn
wie das früher richtigerweise der Fall war. Das ist nie anders gewesen.
Und wie die EU das ja auch vorschreibt. Und die sind zum Teil auch strenger als der Habeck. Nee, das heißt, sie schaffen den Habeck ab, aber sie wollen etwas machen.
Also Habeck schaffe ich nicht ab. Soweit gehen auch meine Möglichkeiten nicht.
Aber das würden Sie gerne, ne?
Also wir werden dieses Gesetz korrigieren. Und zwar auf den ursprünglichen Bestand wieder zurückbringen.
Aber es heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will.
Natürlich nicht, das konnte auch vorher nicht jeder machen, was er will. Wir werden es so wieder regeln, dass die Menschen eine eigene Entscheidung treffen können, was sie einbauen. Und wir werden Grenzwerte haben, die dafür sorgen, dass wir in der Zeit auch CO2-frei im Haus heizen.
Und das ist doch eine gute Nachricht. Am Ende könnte es dann trotzdem das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten.
Ja, das wird das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten, aber eben in einer überschaubaren Zeit und vor allen Dingen in einer Zeit, wo die Menschen sich das auch leisten können in ihren privaten Häusern.
Naja, also je länger man wartet, desto teurer wird's, habe ich gerade erklärt, die Betriebskosten steigen. Aber wenn man jetzt den Wärmepumpenmarkt wieder ausbremst, ja, und die Unternehmen ihre Skalierung wieder abbauen, dann werden die Wärmepumpen auch nicht günstiger, ne? Also man muss es hochskalieren, dann wird jede einzelne Wärmepumpe irgendwann günstiger. Wenn man jetzt die Wärmepumpenhersteller wieder ausbremst, erreicht man das Gegenteil.
Und dann irgendwann mal ist der Habeck abgeschafft, aber das Gesetz nicht. Darf ich Sie bitten, ein paar Satzvervollständigungen mit mir durchzugehen? Also, ich fange an, Sie machen weiter. Söders Forderung nach einer geistig-moralischen Wende?
Bezieht sich auf Helmut Kohl 1983, war damals richtig. Heute würden wir es anders formulieren.
Sie, eher nicht. Anders als Armin Laschet habe ich Söder in den Griff bekommen, indem
wir anständig miteinander umgegangen sind. Was lachen Sie?
Es lag nicht an Laschet, dass der das nicht geschafft hat.
Ich habe gesagt, wir anständig miteinander umgegangen sind.
Dass die CSU eine schwarz-grüne Regierung verhindern wird?
Steht nirgendwo aufgeschrieben.
Für Herrn Söder schon.
Also Markus Söder hat sich vor einigen Tagen sehr viel differenzierter geäußert.
Habeck
und das ist
weg.
Er hat gesagt, diese Wirtschaftspolitik muss ersetzt werden. Da brauchen
Habeck
wir
kommt
einen,
jetzt auch nicht mehr vor.
Also Söder, ne, ist ja so ein Saboteur, der schießt der CDU solche Eigentore, da die Richtung Grünen so die Tür zuzumachen. Man merkt bei Merz allerdings auch seit Wochen, ja, dass er das anders machen will, dass er die Tür offen lassen will.
Brauchen einen, wissen Sie, wer das macht, ist doch eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag aufschreiben. Und da brauchen wir gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel in Deutschland. Okay. Mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist.
Gut. Also, das ist ein Satz, den können wir uns mal merken, weil der heißt sehr eindeutig Tür auf für Habeck.
In meinem Kabinett wird es keine Parität von Männern und Frauen geben, weil...
Wer hat das gesagt?
Sie. Übrigens, kurzes Zwischenfazit nebenbei, auch wenn ich innerlich ja einiges zu kritisieren habe. Friedrich Merz ist in diesem Interview, wie ich finde, rhetorisch sehr, sehr stark. Für seine Zielgruppe rhetorisch sehr, sehr stark. Kurze, knappe, prägnante Antworten auf den Punkt. Sicher, ruhig, trotzdem lustig, ja, ein bisschen Selbstironie dabei. Das ist gut.
Sie?
Nö.
Dann sagen Sie heute, es wird
in
eine
meinem
Parität
Kabinett,
geben?
Wenn wir denn dazu kommen, wird es zuallererst nach richtig guter fachlicher Expertise gehen.
Ja, das schließt dann alle CSU-Verkehrsminister aus, oder?
Also, Sie hören ja immer genau zu, dass in diesem Falle hat die CSU.
Macht er rhetorisch wieder gut.
Das U von sich aus gesagt, dass Sie das Verkehrsministerium gar nicht mehr
also
haben.
Also Sie streben Parität an, kann ich das so festhalten?
Parität, nicht Parität, sondern 100% Kompetenz.
100% Parität. Meine schwachen Zustimmungswerte bei Frauen?
Stimmen nicht.
Stimmt, zwei Umfragen haben wir nachgeguckt. Sie sind auf jeden Fall bei den Frauen hinter den Männern. Scholz ist bei den Frauen ein Stückchen weiter.
Na, wen wundert das?
Ja, bei den jungen Frauen sieht es ganz schlecht
Stückchen.
Aus.
Ein Stückchen, ja.
Bei den jungen Frauen sieht es ganz
aber schlecht aus.
Wundert noch weniger.
In den Umfragen jetzt bei 32-37%, da muss Scholz erstmal hinkommen.
Mit Frauen. Dass die FDP den Ampelbruch unter dem Titel D-Day plante.
Einigermaßen geschmacklos.
Das ist aber kurz.
Ja, Sie haben doch nach kurzen Antworten gefragt.
Alle waren länger bisher.
Ja, meine nicht.
Mhm. Eine Mehrheit rechts der Mitte, wie Alice Weidel sie sieht?
Nicht mit der AfD und nicht mit Frau Weidel.
Dass Michael Kretschmer sagt, in Sachsen müsse man auch mit der AfD reden?
Hat er nie gesagt, sondern er hat ein Gespräch mit dem Vorsitzenden geführt und hat klargestellt, dass mit dieser AfD auch in Sachsen nicht regiert wird.
Das stimmt, aber er hat gesagt, man muss in bestimmten Fragen vermutlich...
Naja, schauen Sie, die AfD sitzt im Ältestenrat des Deutschen Bundestages. Die Bundestagspräsidentin lädt die Fraktionsvorsitzenden zu einem Abendessen ein. Da sitzt Frau Weidel mit mir am Tisch. Ich kann mir schönere Abende vorstellen, aber soll ich deswegen da wegbleiben? Soll ich deswegen da wegbleiben?
Nein.
So, also man redet doch aus den Funktionen heraus miteinander, wenn es nötig ist, mehr nicht. Und ansonsten ist die Sache klar, wir regieren nicht mit der AfD.
In Sachsen wird es komplizierter, aber ja. Angela Merkels Biografie ist...
800 Seiten lang.
Stimmt nicht. Es sind
740. Mit Anhang 800.
Sie haben den Anhang zuerst gelesen. Wie oft Sie vorkommen?
Die Danksagung.
bei der Buch.
Also muss man wirklich sagen, da ist er mit seinem Stromberg-artigen Humor, ne, kommt er natürlich, kommt er gut an. Und der Witz, dass er in der Danksagung auftreten soll, ist ja daher und auch wieder selbstironisch, ja, dass Angela Merkel und er ja immer im Clinch miteinander waren, Erzfeinde, ja. Und insofern well played, well played.
Vorstellung von Angela Merkel in der vergangenen Woche hat Anne Will sie gefragt, ob sie es ihnen gönnt, dass sie jetzt wirklich demnächst vielleicht Kanzler werden. Das ist die Antwort von Angela Merkel.
Herr Linde Kölbel hat mich mal gefragt, ganz früh, als ich noch Ministerin war, haben Sie den unbedingten Willen zur Macht? Und man braucht diesen unbedingten Willen zur Macht. Was ich sagen will ist, Friedrich Merz hat ihn auch und deshalb gönne ich es ihm.
Okay, vielen Dank.
Das kam von Herzen, oder?
Ja.
Sie hat im Spiegel noch gesagt, wer so weit gekommen ist, der muss über irgendwelche Eigenschaften verfügen, die ihn dazu befähigen. Hätten Sie sich da so ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht?
Nee, das ist für Angela Merkel schon ziemlich viel.
Irgendwelche Eigenschaften?
Ja, eben deswegen gesagt, das ist für Angela Merkel schon ziemlich viel.
Aha. Sie haben ja Ihre Regierung mal als grottenschlecht bezeichnet.
War sie damals auch.
Mhm. Fragen Sie manchmal nach bei Angela Merkel um Rat?
Nein. Nein, sie hat ja auch ganz bewusst darauf verzichtet, bei uns noch irgendeine Rolle zu spielen. Mhm. Sie ist aus der Adenauer Stiftung ausgetreten und sie wollte das nicht. Und das respektieren wir auch.
Und das will er natürlich auch nicht, machen wir uns nichts vor. Interessant ist, dass Merkel ja die Reform der Schuldenbremse in ihren Memoiren fordert und auch zuletzt nochmal, obwohl Carsten Linnemann dann direkt öffentlich darauf eingestiegen ist, das nochmal verteidigt hat mit dem Satz, naja, die Umstände haben sich eben zum Beispiel durch den Krieg geändert. Wie fandet ihr dieses Interview? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Glaubt ihr, Merz wird Bundeskanzler? Ja, Umfragen, klar, im Moment, ne, sehen ja absolut danach aus. Aber wird er das schaffen? Meine Befürchtung ist, wenn er so weiter performt wie in solchen Interviews, ja, und man ja nicht übersetzt bekommt, dass er bei der Schuldenbremse völlig falsch liegt beispielsweise, dass er beim Heizgesetz falsch liegt, dass er den Leuten höhere Kosten zumutet, wenn er dieses Heizförderprogramm streicht beispielsweise und nur auf den CO2-Handel setzt. Ja, das wird ja leider eben nicht übersetzt. Ja, ich habe das jetzt hier erklärt, aber die Leute, die nur die Talkshow gesehen haben, werden das ja nicht wissen. Insofern, das kommt nicht an. Da kommen seine rhetorischen Tricks an. Und sein ansonsten, ja, muss man sagen, recht souveräner Auftritt. Ne? Hatte er auch schon anders, auch schon Eskapaden, aber die wird er jetzt wahrscheinlich für 2 Monate, 2,5 Monate bis zur Wahl zu vermeiden wissen. Ja. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Die erwähnten Artikel zu Frankreich und dem Thema Schuldenbremse auflösen, nur für Investitionen oder auch für Konsum, gibt's in der Videobeschreibung. Neue Videos immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin. Ciao, ciao.